Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Leute, ich bin in Ghana, in Accra, in Ghana, in Afrika. So einen exotischen Ort hatte ich bisher noch nicht bei meiner Podcast-Aufnahme und gab es noch nie bei Zirkus Hotline. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch eine sehr aufregende Folge, denn ich habe viel zu berichten. Ich habe auch eine ganz kleine schlechte Nachricht, die ist euch wahrscheinlich jetzt auch schon aufgefallen oder vielleicht auch nicht, aber ich wollte es trotzdem ganz kurz adressieren. Ich habe leider nach Ghana mein Mikrofon vergessen. Das war in der ganzen Pack-Geschichte, die zu diesem Gig dazu gehörte, in die ich gleich auch noch tiefer eintauchen möchte und werde, ist es leider untergegangen und deswegen haben wir heute nur die Handyqualität mit einem ganz leichten Rauschen im Hintergrund, denn hier ist die Aircon, die Klimaanlage, die hier leider im Hintergrund läuft. Und das normale Mikro hätte das natürlich längst ausgefiltert. Das Handy kann das nicht. Aber es geht ja nicht immer nur um die Tonqualität, sondern es geht ja auch um die Geschichte. Und ich glaube, eine spannende Geschichte habe ich heute auf jeden Fall zu erzählen. Ja, was mache ich denn in Ghana? Ich bin auf jeden Fall beruflich hier. Das war jetzt nicht eine Entscheidung, dass ich noch eine Woche vor der WM einfach mal einen Kurztrip nach Ghana einfach nur aus Pleasure mache. Sondern ich bin hier eingeladen worden auf ein Event. Und ich performe hier und ich bin auch nur 48 Stunden hier, denn nächste Woche sind schon die Weltmeisterschaften, also in genau einer Woche fahre ich schon nach Göttingen zu den Weltmeisterschaften. Das heißt, überhaupt jetzt eine Woche davor nochmal so weit unterwegs zu sein, mit auch einem ziemlich komplizierten Trip, würden wahrscheinlich nicht alle Leute machen. Und ich habe auch ein bisschen gezögert, als ich die Anfrage bekommen habe. Ich habe die Anfrage bekommen, als ich noch in Paris war. Es muss jetzt wahrscheinlich ungefähr einen Monat her gewesen sein. Also es war jetzt auch nicht sehr viel im Voraus, aber ich weiß es schon seit einiger Zeit. Und ich habe so hin und her überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich gerade in der Wettkampfvorbereitung. Aber der Wettkampf ist für mich ja eigentlich nur ein Nebenprojekt. Ich bin ja Artistin. Also eigentlich sollte ich mir diese Frage gar nicht stellen, sondern ohne das zu überdenken, einfach ja sagen. Dass ich dann doch ein bisschen überlegt habe, heißt eigentlich nur, dass ich die WM doch sehr ernst nehme, was ja eigentlich auch eine sehr schöne Sache ist. Ich habe dann aber auch in der ganzen Kalkulation und dem ganzen Vorbereiten von dem Training auch festgestellt, dass das absolut in Ordnung ist, wenn ich jetzt nochmal wegfahre, beziehungsweise ich glaube, mir das sogar wirklich gut tut, mich nochmal daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin, was mein Leben eigentlich ist. Denn wenn ich zu viel Zeit in dieser Wettkampf-Bubble verbringe, dann werde ich da manchmal so ein bisschen reingezogen und dann gibt es irgendwie nur noch das. Und halt zu wissen, nein, Lea, dein Leben ist eigentlich crazy Reise um die ganze Welt. Unter anderem in Ghana ist das, glaube ich, schon eine ganz schöne Sache. Und ich sagte ja eben schon, ich bin angefragt worden ungefähr vor einem Monat. Die Anfrage war eine von diesen richtig random Anfragen, die man als Artist manchmal kriegt, nämlich per WhatsApp. Ich habe einfach eine WhatsApp gekriegt von einer fremden Nummer, ob ich denn am 20. Juni Zeit hätte für ein Event mit meinem Kronleuchter, ich bin nämlich hier mit meinem Kronleuchter, nicht mit dem Zierat, um in Ghana zu performen. Und dann wurde noch dazu geschrieben, von welcher Agentur sie kommen. Das ist eine Agentur, die hier dieses Event mitorganisiert. Und ich konnte dann ganz kurz googeln und gucken, ob das Ganze legit ist oder nicht, weil natürlich einfach so eine Anfrage auf WhatsApp ist halt schon irgendwo ein bisschen shady, aber in meinem Business eigentlich ganz normal. Woher die Leute meine Nummer haben, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, die geben sich dann Agenten einfach manchmal auch weiter. Oder vielleicht irgendwo noch auf irgendeiner alten Homepage oder so. Vielleicht kann man die da noch finden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass sie die hatten, denn es hat eigentlich genau gepasst. Naja, genau gepasst. Ich hatte an dem Termin noch nichts vor und ich war noch nie in Ghana. Und ich habe schon lange nicht mehr mit dem Kronleuchter performt. Und vielleicht wissen einige Leute, die hier zuhören, gar nicht, dass ich auch mit dem Kronleuchter performe. Ich habe einen großen Kronleuchter, der ist 2,10 Meter groß, also sehr groß, nach oben. Und an dem performe ich eine Luftnummer. Und dadurch, dass der Kronleuchter so groß ist, ist er auch sehr schwer. Und dadurch, dass er sehr schwer und sehr groß ist, brauche ich auf jeden Fall den Motor, um den hochzuziehen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Event, was einen Motor stellt. Und das sind meistens halt größere Evente. Ich war einmal bei einer Hochzeit in Cannes. Das war eine Hochzeit von sehr reichen Menschen. Ich war mit dem Kronleuchter einmal bei der Milan Fashion Week gebucht. Ich war mit dem Kronleuchter schon bei Fernsehshows. Ich war bei dem Kronleuchter letztes Jahr beim Deutschen Turnfest, bei der internationalen Gala. Da haben mich vielleicht einige von euch gesehen. Das war ziemlich cool. Aber es sind wirklich so One-Off-Events, normalerweise mit einer sehr großen Halle oder irgendeinem großen Ort, die halt ein bisschen Budget haben, weil sowohl der Transport ist recht teuer, als auch die Nummer, aber vor allem das Ganze drumherum. Man braucht halt einen Motor und den muss man einbauen oder einbauen lassen. Dann braucht man vielleicht noch einen Rigger, der das Ganze installiert. Das macht das Ganze natürlich ein größeres Ding. Aber es ist halt schon was ganz Besonderes. Es gibt nicht so viele Kronleuchter und es gibt auch nicht so viele schöne Kronleuchter. Ich bin auch überzeugt davon, dass mein Kronleuchter besonders schön ist. Und ich würde super gerne auch mehr mit ihm noch arbeiten, aber es ergibt sich nicht so oft. Deswegen, als diese Anfrage reingekommen ist, war ich so, okay, Lea, es ist Ghana und es ist ein Kronleuchter, das musst du machen. Das heißt, ich habe da ein bisschen hin und her geschrieben über WhatsApp und dann wurde eigentlich sehr schnell klar, dass sie mich wirklich buchen wollen. Und dann war da aber ein bisschen Logistik zu planen. Denn, und das ist so ein Teil von meinem Job, den ich eigentlich gar nicht so mag oder der mich meistens so ein bisschen nervt, aber ich glaube, ich bin da drin ziemlich gut. Die Logistik ist, dass der Kronleuchter, der muss ja irgendwo sein, irgendwo untergebracht sein. Und im Moment wohnt der in Ulm. In Ulm ist noch das Haus von meiner Familie, da ist am meisten Platz und da sind so meine meisten Hab- und Gutsachen, weil ich ja bis jetzt keine eigene Wohnung hatte oder keinen eigenen Ort hatte, der mir gehörte. Deswegen sind da so meine großen Dinge. Und der Kronleuchter ist da dort immer geparkt, im Keller, da ist viel Platz. Aber es ist halt in Ulm. Und ich war zu der Zeit der Anfrage in Paris und ich wusste, nach Paris gehe ich nach Hamburg. Das heißt, ich werde von Hamburg fliegen nach Ghana. Aber ich muss ja den Kronleuchter irgendwie holen. Das heißt, mir war schon bewusst, dass bei diesem Trip das auch heißt, dass ich einen Tag von Hamburg nach Ulm fahren muss, was ja schon echt eine ganze Reise ist, dass ich dann in Ulm den Kronleuchter einpacken muss, damit der ein Flugzeug nehmen kann. Weil ich performe zwar hin und wieder mit dem Kronleuchter, aber meistens ist es dann irgendwo, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Das letzte Mal war es, wie gesagt, bei diesem deutschen Turnfest. Und dort ist der hingefahren worden mit dem Auto und auch wieder zurück im Auto. Das heißt, er war jetzt nicht so krass verpackt, dass man damit fliegen kann. Das heißt, ich wusste letzten Donnerstag, ich muss nach Ulm fahren, bin mit dem Zug gefahren, dann ankommen, den Kronleuchter erstmal inspizieren, gucken, dass alles da noch da ist. Das ist ja auch wirklich ein großes Objekt, was man aufbauen muss. Da gibt es sehr viele Einzelteile, sehr viele Schrauben. Und ich musste den erstmal so verpacken, dass man damit fliegen kann. Das heißt, ich bin los zum Baumarkt und habe überlegt, was es denn da so gibt. Ich wollte eigentlich erstmal noch eine Tasche kaufen, weil es Teile davon gibt, die einfach noch nicht gut verpackt sind. Und habe dann durch großen Zufall so Nudeln gesehen, mit denen man baden kann. Kennt ihr noch diese Nudeln, diese bunten Schaumstoffschläuche? Und dann war ich so, ja, Nudeln wären doch eigentlich perfekt, dass man die einzelnen Stangen da so reindrückt, dass man die aufschneidet und dann so reindrückt. Und dann guckte ich und jede Nudel kostete irgendwie 7 €. Und dann war ich so, oh, das wird aber sehr schnell sehr teuer. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken hatte, hatte ich direkt den zweiten Gedanken, es gibt doch diese Rohrisolatoren, also diese Rohre, die man um ein Rohr rumlegt, die aus auch Kunststoffplastik sind und oder aus so Schaumstoff, und die schon so einen Schlitz haben. Und dann bin ich dann dahin in die Reihe und dann gab es diese Schaumstoffschläuche in ganz verschiedenen Größen, dicken. Und dann habe ich genau das gefunden, was ich brauchte. Bin dann da raus mit so 20 solchen Schaumstoffwürmern und damit wieder nach Hause und habe dann den ganzen Abend über gepackt. Ich war auch echt spät fertig, also mitten in der Nacht. Irgendwann fertig, meine ganzen Einzelteile einzupacken, weil ich natürlich große Angst hatte, dass wenn sie den Kronleuchter irgendwo auf dem Weg zwischen Deutschland und Ghana rumschmeißen, dass der halt kaputt geht. Und der Kronleuchter ist echt groß. Das sind immer insgesamt 3 Koffer, mit denen ich reisen muss. Das heißt, 2 Teile davon sind sogar 32 Kilo schwer. Und dann gibt es noch so einen kleinen Rollkoffer, der dann auch mitkommt, um diese ganzen Glitzersteine mitzunehmen. Im Endeffekt haben sie mir dann aber 4 Koffer gebucht. Das heißt, ich habe das dann doch auf 4 Teile gepackt, weil es ein bisschen leichter war zu transportieren. Und kam so am Freitagmorgen ganz früh am Flughafen in München an. Da hat mich zum Glück mein Vater gefahren, sonst hätte das nicht so gut funktioniert. Aber man kann sich wirklich vorstellen, Lea hat am Donnerstagabend bis spät in die Nacht gepackt, hat ihren ganzen Kronleuchter inspiziert. Und es sind ja auch wirklich so, das sind ja so technische Aspekte mit dabei. Da sind Schrauben mit dabei. Da muss man gucken, ob die Karabiner alles stimmen, ob da alles dabei ist, was man braucht. Und das sind jetzt nicht Sachen, die ich so oft mache. Das heißt, man muss da sehr konzentriert sein und sehr gut überlegen. Dann packt man das alles ein. Am nächsten Morgen mussten wir ganz früh in München sein. Ich glaube, der Flug war um kurz vor 9. Das heißt, wir sind losgefahren um 5. Lea hatte 2 Stunden Schlaf. Zum Glück hat mich mein Vater zum Flughafen gefahren und dann kam ich dann im Flughafen an und dann hat man halt wirklich so 4 Teile Sperrgepäck. Und die sehen halt auch aus wie Sperrgepäck, so eingewickelt in so Folie und großen, weirden Taschen in komischen Formen. Dann hast du halt so eine junge Frau, die dann so zwei Wegen schieben muss. Also die passt, das passt alles nicht auf einen Wagen, sondern es müssen zwei Wagen sein. Zum Glück hatte Air Brussels Airline? Ich hatte auf jeden Fall eine europäische Airline, mit der ich geflogen bin, die auch zur Lufthansa mit dazugehört. Das heißt, ich konnte zu so einem großen Lufthansa-Schalter gehen. Und es ging dann einigermaßen unkompliziert, weil das ist ja immer das andere Problem. Dann hat man so vier riesige Teile Sperrgepäck und man denkt sich immer so, oh mein Gott, wird es funktionieren oder nicht? Haben sie aber alles angenommen und damit bin ich dann erstmal über Brüssel, dann nach Ghana geflogen. Und zum Glück fliege ich ja oft und reise auch oft in verschiedene Länder, auch manchmal weit weg, weil es diese Reise doch ein bisschen in sich hatte, weil man noch ein paar Dinge mehr beachten musste. Erstens gibt es hier eine Verpflichtung, gegen Gelbfieber geimpft zu sein. Das heißt, ich brauchte noch eine Gelbfieberimpfung, die auch nicht so ohne ist. Das habe ich mir dann danach so gedacht und dann war ich so, eigentlich ist die Gelbfieberimpfung so für den Körper schon ein bisschen krasser und jetzt in der ganzen WM-Vorbereitung, vielleicht nicht, ist the best. Aber bisher ging es mir damit gut. Ich habe auch kein Fieber bekommen, habe keine großen Nebenwirkungen gekriegt oder eigentlich gar keine Nebenwirkungen. Von dem her scheint es mein Körper ganz gut gemacht zu haben. Aber das war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, da nochmal zum Arzt zu müssen. Dann braucht man den Impfausweis, muss man alles mit überdenken und planen, wenn man das auch rechtzeitig machen muss. Dann braucht man natürlich auch ein Visum, um hier zu arbeiten. Das wird dann aber auch beantragt von der Agency, die einen bucht. Also zum Glück muss ich das nicht selber machen. Aber ich hatte dann zugeschickt bekommen so ein Visum, was so, ja, das sah schon in Ordnung aus, aber es war halt nur so ein Foto, so ein WhatsApp-Foto. Und damit sollte ich dann einfach in Ghana einreisen mit meinem Impfpass. Und ich war irgendwie so, oh, schon lange her, dass ich nicht so unangenehme Reisen hatte, wo man mit vier komischen Sperrgepäckstücken fährt, dann nach Ghana in ein Land, wo man auch jetzt nicht so genau weiß. Ich hatte mich so ein bisschen erkundigt und ich kann jetzt auch sagen, jetzt wo ich hier bin, es ist super safe und es fühlt sich eigentlich sehr, sehr, sehr entwickelt an. Also es ist nicht, also nicht fühlt sich sehr entwickelt an, sondern es ist ein sehr entwickeltes Land und hätte ich mich auch keine großen Sorgen machen müssen. Aber man weiß halt nicht so genau, wie das davor ist. Das heißt, man kommt dann mit seinem riesigen Sperrgepäck, dann Impfpass war zum Glück alles gut. Visum, dann musste ich erstmal noch in so eine andere Reihe mich einreihen, damit sie mein Visum abgestempelt haben. Erst waren sie so ein bisschen so, wer hat das für dich gemacht? Was ist das für ein Visum? Aber dann ging das anscheinend dann doch ganz gut. Und eigentlich war das ja auch so gedacht, weil ich so noch so ein paar Rückfragen hatte, eigentlich war das so gedacht, dass ich hier ankomme und dass dann jemand da ist, jemand irgendwie aus den Services von hier, also einer, der zum Klienten dazugehört, der mich dann durch das Visum führt, also der mir hilft, das Ganze zu machen. Der hat mich aber irgendwie übersehen, beziehungsweise ich hatte ziemlich viel Verspätung, das heißt, er hat mich irgendwie nicht getroffen, das heißt, ich habe das dann alles doch alleine machen müssen. Und dann gab es doch noch eine Situation, die echt unangenehm war. Es war nämlich so, dass ich angekommen bin, dann habe ich meinen Impfpass gezeigt, wunderbar. Dann habe ich mein Visum gezeigt, ein bisschen so, aber am Ende doch wunderbar. Dann bin ich raus, habe mein Gepäck gesucht. Das ist ja auch immer eine Riesenaktion, wenn man nicht genau weiß, wo das Sperrgepäck ist. Und dann brauchte ich ja wieder zwei Wegen. Und da waren da auch sehr viele Leute, die mir direkt irgendwas andrehen wollten. Eine Frau hat mir direkt eine SIM-Karte verkauft. Die habe ich dann auch gekauft. Im Nachhinein hätte ich die nicht gebraucht, aber die hat nur $10 gekostet. Und auch das war eine ziemlich lustige Erfahrung, denn sie brauchte dafür meinen Pass. Gut, das ist eigentlich ganz oft. Und sie hat dann mit ihrem Handy Fotos gemacht von meinen Fingern, also wirklich mit dem Handy ein Foto über so eine komische App und über dieses Foto wurden meine Finger, wie heißen das? Meine Fingerabdrücke. Oh mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Über diese App mit dem Foto von dem Handy wurden meine Fingerabdrücke eingescannt. Habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall habe ich da meine kompletten Daten abgegeben, um so eine SIM-Karte zu haben. Dann gab es mehrere Herren, die unbedingt mir helfen wollten mit einem Wagen, die gemerkt haben, da sind viele, viele Gepäckstücke, ob sie mir die schieben sollen. Aber da haben sie sofort auch ein Zeichen gemacht von, sie wollen dafür irgendwie Geld haben. Sie wollten irgendwie $10 haben, dass sie mir den Wagen bis nach draußen schieben. Dann war ich so ein bisschen so, $10 finde ich irgendwie ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, nee, passt, kann ich alles, schaffe ich alleine. Und dann war ich wirklich mit zwei Wegen und so einer Tasche um mich rum, die ich geschafft habe, parallel zu schieben. Wie genau ich das gemacht habe, weiß ich nicht, aber es ging ganz langsam voran, schiebte ich mich so langsam gegen Ausgang und ich wusste, am Ausgang sollte auch jemand auf mich warten. Allerdings hat ja schon die erste Person, die bei mir bei dem Visum auf mich warten sollte, nicht auf mich gewartet, da war niemand. Das heißt, ich war auch so ein bisschen skeptisch, ob dann auch wirklich jemand draußen steht. Aber gut, normalerweise ist es ja so. Dann kam ich auf dem Weg nach draußen bei dieser, wie heißt denn das auf Deutsch, da ist diese Douane, da ist diese, der Zoll ist da. Und da muss man entweder durch das Grüne durchgehen, ich habe nichts zu deklären, also ich muss hier nichts irgendwie, ich habe keine Ware, die ich mit ins Land einführe, um sie hier zu verkaufen. Und das Rote ist, ich habe was zu deklären, ich habe hier Ware, die ich vom Ausland mit hier einführen möchte. Natürlich bin ich zu dem nichts zu deklären durchgefahren, weil ich habe ja hier nichts, was ich hier lassen möchte. Und wurde dann aber direkt gestoppt von einem Herrn. Und dann war ich auch schon so, oh nein, ich will jetzt nicht gestoppt werden. Ich habe hier einen riesigen Kronleuchter, das ist irgendwie alles nicht so cool. Und dann hat er so reingeguckt und er war auch mittlerweile, weil der Kronleuchter, ich hatte ihn zwar ganz gut verpackt, aber durch die zwei Flüge und natürlich das Rumgeschmissen werden, war da so ein bisschen aufgegangen und man konnte so an aller Stelle reingucken und sehen, was es ist. Und es sieht halt aus wie ein Kronleuchter. Also es sieht aus wie so ein Metallding aus vergoldetem Metall mit so Bling-Bling-Steinen dran. Und dann war so, oh, was ist denn das? Und dann war ich so, das ist ein Kronleuchter. Und dann war er so, okay, ein Kronleuchter. Und was ist der Wert? Und dann war ich so, oh nein, das ist genau die Frage, die ich nicht haben will. Weil wenn ich jetzt hier irgendwas einführe, was viel Geld wert ist, dann wird es irgendein Problem darstellen, ganz klar. Und dann war ich so, weiß ich nicht so genau. Und der Kronleuchter, der ist halt echt teuer, ne? Also ich habe, wenn ich mich nicht falsch erinnere, habe ich für den ungefähr 10.000 oder 11.000 Dollar gezahlt damals. Das müssten so 7.000, 8.000 Euro sein. Gut, es war jetzt auch sehr teuer, weil es eine sehr teure Anfertigung ist. Mit Design, mit der ist geprüft, mit der ist poliert und der ist so vergoldet und ist in Kanada gemacht worden damals und die ganzen Bling. Also hat schon seinen Preis oder hat schon seinen Wert, dass er so teuer ist. Aber natürlich möchte ich nicht dem Herrn hier in Ghana sagen, dass er so teuer ist, sondern hat er das nochmal angeguckt, inspiziert und dann war ich so, scheiße, was soll ich denn jetzt sagen? Wenn ich sage, das ist nur ein paar hundert Euro wert, dann wird er das wahrscheinlich nicht glauben. Und wenn ich sage, das ist viel Geld wert, dann wird er mich wahrscheinlich irgendwas zahlen lassen oder so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, der ist 5.000 wert. Und dann war so, 5.000 was? Und dann war ich so, ja, 5.000 Euro. Und dann war er so, oh mein Gott, so viel? Und dann hat er so kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, aber ich lasse den nicht hier, ich nehme den wieder mit. Und dann plötzlich hat er irgendwie seine Meinung geändert und war so, ja, okay, dann ist gut. Und dann hat er mich durchgehen lassen. Da war ich auch so, oh mein Gott, eigentlich hätte ich was anderes sagen sollen, aber ich war einfach auf die Frage auch irgendwie nicht gewappnet. Also ich dachte nicht, dass er sowas fragen würde. Auf jeden Fall hat es dann am Ende doch noch funktioniert und ich war schon so, mein Gott, also ich muss man ja echt Hürden überstehen. Mal gucken, wie die nächste Hürde sein wird. Und dann fuhr ich raus durch die große Schiebetür, die man an den meisten Flughäfen kennt. Und man fährt dann raus. Erstmal kommt mir so eine riesige Schwall von heißer, feuchter Luft entgegen. Natürlich, wir sind hier in Ghana. Und dann Mengen an Menschen mit irgendwie Schildern, mit irgendwie die Taxi rufen oder irgendwas. Und ich guckte so ein bisschen rum und versuchte, meinen Mann zu finden, der mich hierher fahren sollte. Und ich dachte eigentlich auch, okay, der wird mich ja sofort sehen, weil ich bin ja, junge Frau mit so riesen Gepäck, davon gibt es nicht so viele, sehr leicht zu erkennen. Und ich fuhr dann so raus, aber da kam halt niemand auf mich zu. Und dann war ich so, oh nein, der Mann ist nicht da. Das heißt, ich musste mich dann durch diese Leute irgendwie durchquetschen. Alle zwei Sekunden fragt mich jemand, ob ich ein Taxi brauche, ob ich irgendwo hin muss. Und ich war schon so, oh mein Gott, ich bin gerade irgendwie total überfordert mit diesem ganzen Gepäck. Aber nichts anmerken lassen, einfach irgendwo hinfahren, gucken, ob es da Internet gibt und dann die Agency kontaktieren. Und ich muss sagen, sowas ist total normal. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben vom Flughafen als Artistin pünktlich abgeholt worden bin. Ich bin viel öfter nicht abgeholt worden, beziehungsweise die Person hatte einfach ganz viel Verspätung oder war nicht da oder hat uns nicht gefunden oder irgendwie sowas. Viel öfter, als dass dann wirklich da schon jemand steht mit dem Schild, Lea, hier, ich bin für dich da. Jedes Mal, wenn da jemand steht mit dem Schild, Lea, ich bin für dich da, denke ich mir so, Halleluja, wie crazy. Passiert manchmal auch und eigentlich im besten Falle sollte das immer so sein, aber ich bin es auch schon mittlerweile echt gewohnt, dass es das halt einfach nicht ist. Und in diesem Fall war die Situation gewesen, dass durch starken Regen war unser Flug zu spät, also wir sind viel, viel zu spät gelandet und dadurch war halt alles sehr durcheinander und die Person, die auf mich warten sollte, war irgendwie auch verwirrt und hat es dann irgendwie auch nicht genau gewusst und im Endeffekt hat das alles sich ein bisschen verschoben, war dann aber gar nicht schlimm, denn ich wartete da und dann plötzlich kam jemand, dann meinte er irgendwie, hast du schon jemand anderes getroffen, hast du schon irgendwas bezahlt? Er hat eine große Sorge, dass ich irgendwo Geld gelassen hatte, hatte ich aber zum Glück nicht, alle Leute haben mich durchgewunken. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt noch jemand anderes holen gehen. Okay, in der Zwischenzeit warte ich da und dann kommt ein junger Mann auf mich zu, Der sieht aus wie ein Techniker. Und ich weiß nicht, ob Leute, die nicht im Zirkus arbeiten, so eine Referenz überhaupt verstehen, aber es gibt Leute, also es gibt Rigger im Zirkus, die arbeiten an der Technik, am Rigging. Das heißt, die sind dafür zuständig, dass wenn irgendwas in der Luft hängt, dass es sicher hängt. Das gilt beim Zirkus hauptsächlich um Personen, also Artisten, die dann irgendwie hängen und fliegen. Es gibt auch Rigger, die riggen andere Sachen mehr so in der Industrie. Also das sind einfach Menschen, die kennen sich aus mit Lastenzügen und Sicherheit in dem ganzen Bereich. Und bei einigen Events gibt es Rigger, die gebucht werden. Bei anderen Events haben sie aber keine Rigger, man muss das immer alles selber machen. Beim Cirque du Soleil zum Beispiel gibt es feste Rigger, die auch richtig gut ausgebildet sind. Und in diesem Falle bin ich ja mit dem Kronleuchter aufgetreten. Das heißt, ich habe in meinen Vertrag mit reingeschrieben, dass ich habe einen Technical Rider. Da steht ganz genau drauf, was ich brauche an Anweisungen, an Sicherheit, an Höhe, an Platz, an Zeit, wie lange das dauert, den Kronleuchter aufzubauen. Aber vor allem, an was für eine Art von Motor er hängen darf, was der Motor können muss, was er nicht können darf. Und wie das aufgehängt sein muss. Und ich habe das Teil von meinem Vertrag gemacht und gesagt, wenn das nicht gegeben ist, dann performe ich nicht. Und das sollte man immer machen, natürlich als Artistin. Aber es gibt halt Länder, in denen gibt es sehr, sehr hohe Regeln. In Deutschland zum Beispiel sind die Regeln, wie man einen Menschen irgendwo aufhängen kann, da gibt es ganz große Regeln und Richtlinien und das kann man nicht einfach irgendwie machen, sondern das muss alles stimmen. Ob die in jedem Land so gegeben sind wie in Deutschland, stellt sich immer die Frage. Ich habe jetzt keine Recherchen gemacht, wie die Regeln sind in Ghana, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht die gleichen Regeln sind. Aber weil ich durch eine Company gebucht wurde, die eine italienische Company ist, also eine europäische Company, war mir eigentlich schon irgendwo klar, dass sie hier alle Richtlinien einhalten würden. Aber ich wollte es halt nochmal ganz, ganz sicher haben. Deswegen habe ich es in den Vertrag mit reingetan und es war für die auch gar kein Problem, es in den Vertrag mit reinzutun. Das hat mir dann auch sehr viel Sicherheit gegeben. Auf jeden Fall, ich war dann am Flughafen, wartete auf meinen Driver und dann kam Enrico. Der kam an und war so, hallo, ich bin Enrico, bist du Lea? Und war ich so, ja, ich bin Lea. Und dann gucke ich ihn so an und dann sage ich, du bist Rigger, oder? Und dann meint er, ja, schon, kann man sehen. Und dann haben wir kurz gequatscht und er meinte, er war in dem Job gar nicht war nicht Rigger, sondern er war Safety Coordinator oder irgendwie sowas. Das heißt, er ist Rigger, hat aber hier nicht die Aufhängung gemacht, das wurde lokal vorgenommen, sondern er ist nur mitgereist, um sicherzustellen, dass alles so aufgehängt ist, dass es auch sicher ist und um mit mir einen Risk Assessment zu machen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass es trotzdem noch sicher ist. Und das ist auch wieder was, was man, wenn man nicht im Zirkus arbeitet, wahrscheinlich nicht kennt. Aber stellt euch mal vor, man fliegt durch die Luft, man ist irgendwie 5 Meter vom Boden weg, auf seinem Kronleuchter, man wird hochgezogen von dem Motor und es gibt einen Stromausfall. Dann hört der Motor auf zu ziehen und man ist auf 5 Meter Höhe. Und je nachdem, in welcher Position man ist, habe ich jetzt mit dem Kronleuchter nicht so eine große Gefahr, weil ich kann immer wieder hochklettern und mich dann reinsetzen und einfach sitzen und dort warten. Aber ich habe schon Horrorgeschichten gehört von Leuten, die irgendwie Hairhanging machen oder von Leuten, die Strapaten machen, die an Positionen hängen, die man nicht unendlich lang halten kann und wo dann der Motor irgendwie blockiert ist und die sind dann einfach sehr weit in der Luft und die muss man jetzt irgendwie in schnellster Zeit da runterkriegen. Und dafür gibt es ganz spezialisierte Menschen, die solche Szenarien sich überlegen und durchgehen und die so ein Risk Assessment machen, bevor die Show anfängt, um einfach solche Sachen zu vermeiden. Und er war dabei, um dieses Risk Assessment mit mir zu machen, um zu checken, dass das ganze Rigging hier sicher ist, um zu checken, dass ich mich wohlfühle und um mir zu helfen, den Kronleuchter aufzubauen. Also eigentlich war er so ein bisschen wie mein Assistant, der mitgekommen ist, aber von dem ich gar nichts wusste bis zu dem Tag. Und dann war ich dann da und dann dachte ich mir, oh, wie toll, nachdem hier meine Einreise so ein bisschen kompliziert war, ist aber das hier sehr viel entspannter geworden, weil ich kenne mich auch aus mit Rigging, also so Rigging 101 kann ich. Aber jetzt zu entscheiden, ob der Motor eine Sicherheitsfunktion hat, damit, wenn Stromausfall passiert, der trotzdem noch runterfährt oder solche Sachen, das kann ich alles nicht. Und deswegen war es toll, ihn mit dabei zu haben. Mittlerweile ist es recht spät. Ich bin morgens losgefahren. Um 5 Uhr morgens sind wir mit dem Auto losgefahren und gelandet bin ich dann irgendwie so um 7. Aber dann waren schon 2 Stunden Zeitverzögerung mit dabei. Das heißt, eigentlich ist es nicht 7, sondern eigentlich ist es 9. Also wir sind schon sehr lange unterwegs. Aber es ist 7, lokale Zeit. Das heißt, wir machen uns auf den Weg mit einem Shuttle und wir wollen eigentlich direkt zur Venue fahren. Das heißt, wir wollen direkt dahin fahren, wo die Show stattfindet, sodass wir alles abladen können und auch den Kronleuchter direkt aufbauen können. Allerdings ist natürlich der Shuttle nicht der Shuttle vom Venue, sondern der Shuttle vom Hotel. Das heißt, wir fahren erstmal zum Hotel, dann wollen sie uns nicht weiternehmen zum Venue, dann müssen wir alles ausladen, dann müssen wir ein neues Auto organisieren. Dann hat es eine Ewigkeit gedauert, bis wir ein neues Auto organisiert haben. Dann haben wir am Ende dann doch ein Auto gefunden. Also jemand vom Hotel hat uns gefahren und wir sagten ihm die Adresse, aber irgendwie sein Internet auf seinem Handy ging nicht so schnell. In der Mitte von der Fahrt, und es war nur eine 20-Minuten-Fahrt, sagte er, ich muss mal ganz kurz anhalten, weil ich brauche besseres Internet. Ich kaufe mal hier eine SIM-Card oder ich lade hier mein Handy auf. Das heißt, wir wurden einfach irgendwo mitten in der Stadt kurz angehalten, um eine SIM-Card zu kaufen für den Herrn Taxifahrer, sodass wir dann weiterfahren können. Als ich dann verstanden habe, was er genau machen wollte, was hier genau der Plan war, habe ich ihm gesagt, hey, ich habe auch eine SIM-Card, die ist zwar nicht sehr schnell, aber vielleicht kommen wir damit weiter. Das heißt, ich habe dann die Adresse eingegeben in meinem Handy mit meiner tollen für 10 Euro gekauften SIM-Karte und dann kamen wir doch noch zum Theater. Also es hat alles dann auch nochmal dreimal so lange gedauert, wie es eigentlich hätte dauern müssen. Aber Vibes waren eigentlich ganz gut und wir waren dann beim Theater, wo mich dann das ganze restliche Team dann empfangen hat und die waren echt super nett. Und es ist auch immer so super interessant, dass man halt ein bisschen Austausch hat auf WhatsApp, man gar nicht so richtig weiß, was es für eine Company ist, was die so machen. Man kann zwar sehen auf Instagram, was die so für andere Produktionen haben, aber was die so genau machen, beziehungsweise was es für Menschen sind, weiß man ja eigentlich immer erst, wenn man dann direkt vor Ort ist. Und direkt von Anfang an hat es gematcht. Die waren alle sehr entspannt. Es war schon ein langer Tag gewesen für die. Wir waren ja auch viel zu spät. Aber wir haben trotzdem dann noch den ganzen Kronleuchter aufgebaut. Wir haben zwei Techniker geholfen, den Kronleuchter aufzubauen. Wir haben an dem gleichen Abend noch, sind wir alles nochmal durchgegangen, haben die Musik gecheckt. Ah ja, genau. Die Musik habe ich natürlich auch irgendwie erst zwei Tage vor der Show zugeschickt bekommen. Und das ist bei so kurzen Events eigentlich auch voll gang und gäbe, dass man sich ganz schnell an irgendwas anpassen muss. Alles im Solo, da geht es wunderbar. Also es ist gar kein Problem, dass ich die Musik irgendwie kurz davor gekriegt habe. Im Duo ist es ein bisschen schwieriger, weil man muss es ja auch planen und wissen, was der andere macht. Ja, im Solo geht es. Das heißt, ich habe dann zum ersten Mal das ausgecheckt, ob das alles so passt. Und auch die Möglichkeiten, die wir hier hatten mit dem Kronleuchter, waren sehr viel beschränkter als gedacht. Es war nicht sehr viel Höhe da. Das heißt, es war ein kleines bisschen hoch und runterfahren. Der Motor fuhr sehr, sehr, sehr langsam. Das heißt, so große visuelle Effekte gab es da auch nicht. Und es standen ganz dicht Tische am Kronleuchter dran, wo die Leute dann essen. Ich habe gar nicht erzählt, was es für ein Event ist. Es war ein Geburtstag. Ein Geburtstag von einem Herrn, der wurde 70. Ich weiß auch bis heute nicht, wie der Herr heißt. Und organisiert wurde durch seine Familie. Und es war ein riesiges Event für seinen Geburtstag. Auf jeden Fall waren die Tische super dicht da dran. Und ich habe erstmal nur so gecheckt, ob ich überhaupt Platz habe, um hier ein bisschen was zu machen. Aber in sehr kurzer Zeit konnten wir eigentlich dann schon irgendwie was hinkriegen. Und dann waren wir vielleicht noch so 2 Stunden vor Ort und sind dann erst wieder ins Hotel zurückgefahren. Beziehungsweise hingefahren. Bis dahin hatte ich das Hotel noch nicht gesehen. Check-in ins Hotel. Es ist jetzt irgendwie so 12 Uhr nachts, also eigentlich deutsche Zeit schon 2 Uhr nachts. Ich bin todmüde und bestelle mir noch ein bisschen Roomservice, was leider ein bisschen enttäuschend war, weil ich wollte eigentlich richtiges afrikanisches Essen haben. Und leider war das doch dann sehr europäisches Essen. Es ist halt hier ein bisschen besseres Hotel und ich schätze mal, hier sind sehr viele Touristen. Und es gibt ja insgesamt so eine sehr große Angst, dass man hier auch irgendwas isst, von dem man direkt Durchfall kriegt. Ich war, bevor ich hierher geflogen bin, habe ich mich beraten lassen zu den Impfungen. Eine Impfung brauchte ich ja, aber ich habe dann auch andere Impfungen auch gekriegt. Und unter anderem so eine Malaria-Prophylaxe, glaube ich, heißt es, wo man jeden Tag so eine Pille nimmt, dass man halt Malaria nicht kriegt, war dafür an der Apotheke und dann hat mir auch die Apothekerin noch was anderes empfohlen, um Durchfall zu vermeiden. Und die hat mir auch sehr viel nochmal erklärt, dass man hier kein Obst, keine Salate, kein Wasser aus der Leitung, sehr, sehr vorsichtig sein soll, weil man halt direkt irgendwelche Keime kriegen kann, was ich auch irgendwie verstehe. Aber manchmal habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so extrem gemacht wird. Also, dass man so, man darf gar kein Obst oder gar kein jenes und sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und klar, natürlich möchte man keinen Durchfall kriegen, wenn man arbeitet oder performen muss, aber man möchte ja auch irgendwie das Land kennenlernen. Und wenn man hierher fährt und dann irgendwie nichts von dem Essen isst, weil man irgendwie Angst hat davor, aber eigentlich möchte ich ja das Essen, also ich möchte ja wissen, wie das hier schmeckt. Von dem her war es eigentlich eher ein bisschen enttäuschend, dass es eher so europäisch war. Genauso wie am Frühstück, da hatte ich auch irgendwie gehofft, dass da ein bisschen mehr noch afrikanisches Essen mit dabei ist. Es gab zwar auch Hühnchen und Reis, also es gab schon so ein bisschen was, aber im Endeffekt gab es dann doch auch Waffeln und Eier und das, was man bei uns so hat. Und dann hatte ich eigentlich heute auch einen ziemlich langen Tag, aber er war entspannter. Erstens konnte ich ausschlafen, dann hatte ich nochmal eine Probe am Nachmittag. Die ging eigentlich auch ganz gut. Es ist immer mit sehr, sehr viel Standby verbunden. Also immer sehr viel, dass man halt warten muss, sich warm halten muss. Und dann plötzlich ist man ganz schnell dran. Aber es lief eigentlich alles soweit so gut. Wir waren irgendwie bereit, fühlte sich alles sicher an. Die anderen Leute, die performt haben, es gab keine anderen Artisten. Also es gab ganz, ganz viele Sänger. Es gab jemanden, der Tapdance gemacht, auch ziemlich cool. Und es gab sehr viele Tänzer, aber keine anderen Zirkusartisten. Das heißt, ich war so ein bisschen so ein Highlight auch in der Show. Und durfte dann nach den Proben nochmal nach Hause ins Hotel, mich ein bisschen ausruhen, mir hier noch kurz am Pool, so ein bisschen genossen, was man hier so genießen kann, habe mich dann fertig gemacht und dann ging es dann zur Show. Und das war sehr interessant, weil dann hatte sich natürlich der ganze Raum war mittlerweile fertig geworden. Man konnte auch schon so ein bisschen sehen, die Gäste, die dann kommen würden. Und das hier war wirklich ein sehr, sehr High-End-Event. Also es war alles ist richtig schön dekoriert. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es war eine Party und es gab ein Abendessen und danach halt diese Party mit Show-Einlagen und sehr viel Musik zum Tanzen auch und Mitsingen und Abendessen. Das heißt, es war alles gedeckt, ganz schöne lange Tafeln gedeckt und verziert war das Ganze mit Blumen. Es gab ganz viele Blumen und es gab auch unglaublich viele echte Blumen. Bei anderen Events, wo ich war, gab es schon öfter auch Blumen, aber es war dann ganz oft Plastikblumen. In diesem Fall waren es wirklich echte Blumen, die sie morgens aufgebaut haben. Und dann den ganzen Nachmittag über haben sie immer wieder mit so Wassersprays, die so ein bisschen angesprayt, damit die wieder frisch werden oder frisch bleiben. Es war wirklich sehr, sehr schön dekoriert. Die haben das wirklich toll gemacht. Und man hat auch sehen können, dass da echt viel Geld drin steckte. Vor allem auch bei der Menge an Leuten, die hier aufgetreten sind. Ich war jetzt gebucht von einer Company aus Italien und aus unserer, also diese Company hatte, ich würde mal sagen, um die 10 Tänzer, um die 4 Sänger und mich und dann noch 2 Techniker und noch Kostümpersonen. Also wir waren vielleicht so zwischen 15 und 20 Leute. Aber dann gab es auch noch eine andere Company aus den Niederlanden, die hatte noch eine andere riesige Band. Und dann hatten sie auch noch lokale Artists. Also es waren doch sehr viele Leute, die dann doch einige Tage hier sind und hier waren und hier wohnen und diese ganzen Sachen. Also schon Geld. Deutlich viel Geld, was da reinfließt. Und es ist ja, meistens so, dass wenn ich irgendwie gebucht werde, also privaten Events, dass es müssen Leute sein, die sehr, sehr viel Geld haben, weil es sonst einfach sich nicht trägt und nicht funktioniert. Es war bei diesem Fall, ich weiß gar nicht genau, ob ich nicht so genau weiß, von wem das war oder weil es keine Hochzeit war. Es war sehr entspannt vom Vibe her. Also es war nicht so viel Stress irgendwie in der Luft, sondern alle Leute hatten eigentlich Lust auf diese Feier. Und dann kamen wir an, es war irgendwie 6 Uhr und ich sollte dran sein mit meiner Performance um 9 Uhr. Oder 9:15 Uhr, wo ich auch schon dachte, boah, wieso haben die mich so früh hierher gefahren? Aber ich kann es auch verstehen, weil im Endeffekt wollen sie halt, dass alle Leute bereit sind und vor Ort sind und so. Das heißt, ich habe dann erstmal, haben wir was gegessen und dann ein bisschen mit den Leuten geredet und das war irgendwie so ein ganz vorsichtiges, langsames Aufwärmen. Und dann hat sich aber natürlich alles verschoben. Alles verschoben, 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 sodass ich am Ende auf der Bühne war. Ich sollte um 9:15 Uhr, ich glaube, ich war um 11 Uhr auf der Bühne. Also echt viel, viel später als geplant. Und ich wurde zwischendurch auch irgendwie müde und war dann auch so, wow, es wird ja immer härter werden. Und dann ist es auch ganz oft so bei solchen Events, dass man Ewigkeiten Standby ist. Ewigkeiten Standby, Standby, da ist noch Zeit, da ist noch Zeit. Und dann plötzlich, boom, jetzt bist du dran. Und diese halbe Stunde, die man eigentlich noch braucht, um sich warm zu machen und sich vorzubereiten, die gibt es irgendwie nie. Das heißt, man muss immer die ganze Zeit bereit sein, weil es könnte halt jederzeit sein, dass es jetzt soweit ist. Das war in diesem Fall auch so, dann war es jetzt soweit. Und dann spielte meine Musik und ich lief auf die Bühne. Und dann lief ich, im Prinzip war meine Nummer so choreografiert, dass ich laufe erstmal über die Bühne. Der Kronleuchter hängt in der Mitte vom Saal. Das heißt, ich laufe über die Bühne, die Treppen runter von der Bühne, mitten in den Saal. Und in der Zeit fährt mein Kronleuchter langsam runter und dann mache ich meine Performance direkt in dem Saal. Sehr dicht an den Tischen, sehr dicht an dem Tisch, wo der Herr, der Geburtstag hat, sitzt. Ich höre meine Musik. Ich laufe über die Bühne und ich sehe auch den ganzen Raum nicht, weil der Raum nicht belichtet ist, sondern nur die Bühne belichtet ist. Dann ist auch noch so Smoke und so. Man kann nicht viel sehen. Und dann schreite ich langsam und schön und elegant diese Treppen runter von der Bühne und gehe in die Richtung von Mitte vom Saal, wo ich auch schon sehe, dass der Kronleuchter langsam runterfährt, aber er nicht belichtet ist. Und Leute einfach noch unter dem Kronleuchter hin und her laufen, weil es ist halt ein Dinnerabend. Es ist jetzt mittlerweile auch schon stundenlang Programm. Die Leute sind gekommen um 6, es ist mittlerweile 11 Uhr abends. Das heißt, sie sitzen jetzt nicht mehr alle einfach nur so an ihrem Platz, sondern sind schon unterwegs, zu sich bewegen. Und ich laufe auf den Kronleuchter zu, während andere Leute unter dem Kronleuchter noch durchlaufen. Und ich denke so, oh mein Gott, da wird jetzt jemand erschlagen werden. Weil der fährt zwar nicht super schnell runter, aber wenn man nicht guckt, ist es halt ein Metallkronleuchter, der auf einen zufällt. Und aus irgendeinem Grund passte das dann doch noch so, dass dann das Licht anging, ein bisschen Fokus war auf mir, dass dann die Leute aus dem Weg waren. Und dann greife ich den Kronleuchter und meine Nummer fängt an mit so einer kleinen Manipulation. Das heißt, ich halte den an einer Seite, dadurch kippt sein ganzes Gewicht in die andere Seite und ich nehme viel mehr Platz ein und ich drehe mich so ein bisschen an, um dem Ganzen so ein bisschen Schwung zu geben. Und ich merke, die Leute sind noch gar nicht ready. Die sitzen noch gar nicht, die sind noch teilweise Leute mit dem Rücken zu mir gedreht. Und ich fange da an, meinen Kronleuchter zu swingen. Und ich dachte echt so, oh mein Gott, es wird gleich einen Unfall geben. Und die Sache ist, man kann den auch nicht gut manipulieren. Also es ist ein Riesenobjekt, es ist sehr schwer. Wenn der erstmal in Bewegung ist und da jetzt jemand irgendwie einen Schritt rückwärts macht, dann kann ich den jetzt auch nicht einfach stoppen in seinem Elan. Und normalerweise bei solchen Situationen würden da halt irgendwelche Techniker stehen, die halt darauf achten, dass der runterfährt, dass die Leute aus dem Weg sind. Aber das ist ganz oft bei so Situationen, wo einfach nicht so viele Artisten gebucht sind, dass manchmal nicht einfach, dass nicht alle Leute mitdenken, dass man vielleicht da ein bisschen aufpassen sollte. Beziehungsweise die Person, die mitgedacht hätte, Enrico, mein Sicherheitsguide, der musste den Motor machen, weil die Leute, die den Motor eigentlich machen sollten, aus der Ecke, wo sie den Motor aufgebaut haben, nicht richtig sehen konnten. Das heißt, Enrico war da, um das Cue von mir, also Cue, den er kannte aus meiner Nummer, weiterzugeben an die Leute, die den Motor geführt haben. Etwas kompliziert. Und dadurch konnte er natürlich jetzt auch nicht irgendwie unter den Kronleuchter kommen und die Leute wegscheuchen. Das heißt, es gab dann so eine halbe Minute von so, eieiei, ich muss improvisieren, ich kann auch nicht rein, ich muss hier noch ein bisschen rummachen, bevor ich in den Kronleuchter reingehe. Und das sind so Momente, wo man wirklich merkt, man braucht für solche Gigs, gerade für so Einmal-Gigs, braucht man Erfahrung als Artistin. Wenn du keine Erfahrung hast, dann killt dich sowas. Weil du musst auf der einen Seite wissen, das mit dem Standby, dass du bereit bist, aber dass du gleichzeitig warten kannst. Du musst dich an alles adaptieren können, es kann alles passieren. Und du musst damit umgehen können. The show must go on. Du hast nur eine einzige Chance. Die Leute haben sehr viel Geld gezahlt, damit du extra kommst aus Europa. Das heißt, du musst es auch gut machen. Du möchtest es auch gut machen. Und am Endeffekt musst du es halt verkaufen, egal was passiert. Und in diesem Fall, ja, es startete so ein bisschen, wir sind hibbelig, aber es ging dann doch ganz gut. Und es war wirklich auch ein Highlight von dem Abend. Also die Leute fanden es wirklich toll. Und ganz am Ende verbeugte ich mich und dann kam Applaus, Applaus, Applaus. Und dann stand ich halt direkt vor diesem Tisch, wo halt auch der Geburtstagsmann saß. Und dann haben alle auf ihn gezeigt und waren so, er hat Geburtstag. Und dann war ich so, ja, ich weiß, aber was soll ich jetzt tun? Und dann war er auch so ein bisschen eingeschüchtert und wusste nicht so genau, was er tun soll. Hat sich fast nicht getraut, mich anzugucken. Und dann bin ich einen Schritt auf ihn zugegangen und habe seine Hand genommen und habe ihm sozusagen so Happy Birthday gewünscht. Habe meine mit beiden Händen seine Hand genommen und so genickt. Und ich glaube, der hat sich sehr gefreut. Und dann bin ich dann wieder zurückgegangen, von der Bühne runtergegangen. Und das war meine Performance. Die dauerte nur 3,5 Minuten. Dafür bin ich extra nach Ghana geflogen für 3,5 Minuten. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber leider war es damit natürlich nicht vorbei, denn dann muss man auch den ganzen Kronleuchter wieder einpacken. Das heißt, zum Glück hatte ich einen Helfer, der mir geholfen hat und auch der Tap-Dance-Artist, super nett, dass der mir geholfen hat, weil der war halt bis dahin schon fertig, da hat er nicht viel einzupacken. Und die ganzen anderen Leute und Tänzer, die hatten halt noch viele Passagen danach, die dran waren. Das heißt, wir haben dann alles wieder eingepackt, das hat, oh, ich würde sagen, easy 1,5 Stunden gedauert. So anstrengend, weil man am Ende vom Tag, von so einem langen Tag, dann noch das alles in Einzelteile einteilen muss. Und der ist ja schwer, der Kronleuchter. Ne? Es ist jetzt nicht einfach so, dass man es auseinanderschraubt, sondern man schraubt es auseinander und man hat dann viele Teile, die schwer sind, die man aneinander tapen muss, die man hochheben muss, wo man das hintragen muss. Oh, das war echt anstrengend. Obwohl ich dachte, am Ende, als alles fertig war, saß ich nur noch auf dem Stuhl und habe gewartet, bis der Shuttle kommt. Es war so, ja, Shuttle kommt gleich. Shuttle kommt natürlich nicht, kommt erst, wenn alle Leute fertig sind. Das heißt, wir saßen dann auch eine Stunde auf dem Stuhl oder so. Und ich war echt dabei einzuschlafen. Und ich wusste die ganze Zeit, ich muss doch heute noch den Podcast aufnehmen. Es ist noch der gleiche Tag. Also ich nehme jetzt gerade diesen Podcast noch auf, nachdem ich in Ghana performt habe, weil das natürlich ganz wichtig ist. Es könnte sein, dass diese Folge ein ganz kleines bisschen später rauskommt, denn im Moment sehe ich, meine Uhr ist 3.41 Uhr, aber das heißt, es ist bei euch schon 5.41 Uhr, weil es gibt ja diese 2 Stunden Zeitverschiebung. Könnte sein, dass es rechtzeitig noch kommt. Ich hätte jetzt sozusagen noch 20 Minuten, den hochzuladen. Mal gucken, ob das passt. Aber es war mir wichtig, auf jeden Fall die Geschichte noch zu erzählen. Und ich hatte jetzt letzte Woche so ein bisschen angedeutet, gibt es vielleicht eine besondere Folge oder nicht? Und ja, die gibt es. Das Tolle ist, morgen, mein Flug zurück nach Deutschland, ist morgen Abend. Das heißt, ich kann morgen den ganzen Tag hier Ghana erkunden gehen. Und ich habe schon so eine Idee, was ich machen möchte. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht gibt es da noch entweder noch so eine kleine Spezialfolge, Lea alleine in Ghana. Oder sonst erzähle ich das einfach nächste Woche. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt meine Arbeit hier getan, meine Mission hier erledigt und habe morgen noch einen Tag frei und kann hier aufregende Dinge erleben. Und die Sache, die so cool ist, also was ich so toll finde, dass ich hier performt habe oder hier performe, ist, dass ich habe jetzt meinen 6. Kontinent. Ich bin schon auf 5 Kontinenten aufgetreten, Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien, aber ich war noch nie in Afrika aufgetreten. Ich war schon mal in Afrika zu Besuch, aber noch nie aufgetreten. Und das heißt, ich habe jetzt 6 Kontinente auf meiner Liste. Der einzige Kontinent, der mir noch fehlt, ist Antarktika, Antarktis. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass es da Shows gibt. Das heißt, beziehungsweise vielleicht könnte man das mal machen, wenn man auf einem Schiff ist oder so, auf einem Cruise-Schiff. Aber sonst, glaube ich, würde ich sagen, ich habe meine 6 Kontinente voll. Das ist schon cool. Und in Afrika zu performen, ist, glaube ich, schon echt selten. Und so die Vibes, die ich hier gekriegt habe von Ghana bisher, waren wirklich sehr nett. Also sehr nette Menschen, sehr herzlich, sehr easy, fühlte sich auch bisher sehr sicher an. Und ich bin einfach sehr gespannt zu sehen, was ich morgen hier noch erleben kann, was ich morgen hier noch erleben werde, weil natürlich so ein bisschen mehr African Spice hätte ich schon irgendwie gerne. Im Moment war ich hauptsächlich mit Leuten unterwegs, die einfach alle aus Europa sind. Das Hotel ist zwar schon ein afrikanisches Hotel und das kann man auch sehen, aber im Endeffekt ist es jetzt nicht so, wie als ich in Indien war im November, wo ich auch das Gefühl hatte, im Hotel und in den ganzen anderen Anlagen war es doch sehr viel mehr geprägt von der lokalen Kultur. Hier habe ich das Gefühl, es ist doch sehr europäisch geprägt, was vielleicht auch irgendwo Sinn macht. Aber ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Immersion in das Land. Und vielleicht stellt sich jetzt der eine oder die andere die Frage, aber Lea, ist sowas denn überhaupt sicher? Also du kriegst irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht und du fliegst dann einfach mal nach Ghana. Wettest du das irgendwie? Checkst du das irgendwie ab? Kann es sowas nicht gefährlich sein? Und da ist meine Antwort: Zum ersten Mal hatte ich diesen Gedanken kurz. Zum ersten Mal in meiner ganzen Artistenkarriere hatte ich den Gedanken zweimal, also was denn jetzt genau ist, weil ich fliege mit meinem Kronleuchter hierher, ich werde dann abgeholt von irgendeiner Person am Flughafen, die kann mich rein theoretisch egal wohin fahren, die können mir meinen Pass wegnehmen, man kann hier, also rein theoretisch, ich meine, das kann immer passieren, ne? Aber wenn man halt auch keine richtigen Kontaktpersonen hat, sondern einfach nur so eine WhatsApp-Gruppe, ist natürlich noch was anderes, als wenn man die Person persönlich kennt. Natürlich habe ich einen Vertrag mit der Company, ich habe einen Namen, also da gibt es natürlich schon Sachen, die gewettet sind, aber es war in diesem Fall wahrscheinlicher und trotzdem noch sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist irgendwo schon da gewesen. Und da ist so meine Ansatzweise, wie ich das Ganze so einchecke oder so auschecke, ist, also erstmal haben wir Bauchgefühl ist immer riesig. Dann, dass ich gucke, die Informationen, die ich habe, dass ich damit umgehe. Also dass ich gucke, okay, was ist das für eine Company? Man recherchiert die Company. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ganze irgendwie legit ist. Und dann hatte ich auch in diesem Fall sogar noch überlegt, ob ich jemandem meinen Standort geben soll. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Habe ich am Ende aber dann doch nicht gemacht, weil ich doch das Gefühl hatte, das fühlt sich doch sehr sicher an. Und ich glaube, oder ich weiß nicht so genau, ob das alle so sehen, aber ich glaube, in der Zirkuswelt sind halt Schwellen teilweise ein bisschen anders. Also, dass man so eine Anfrage kriegt über WhatsApp und gar nicht so richtig weiß, das ist ganz normal. Ich werde auch immer nach dem Event bezahlt. Also die Flüge zum Beispiel haben sie gezahlt. Also da bin ich nicht in Vorkasse gegangen, sondern das haben sie gezahlt. Aber ich kriege mein Gehalt erst danach, wenn ich eine Rechnung stelle. Und wenn sie die nicht zahlen, dann werden sie die nicht zahlen. Also es ist schon so, dass ein großes Vertrauen da ist, obwohl man die Person nicht kennt. Ich muss aber sagen, ich habe schon viele so komische Anfragen gehabt und bin bisher immer gezahlt worden und hatte bisher auch noch nie eine shady Erfahrung, sondern es waren alles immer gute, professionelle, echte Erfahrungen, aber manchmal so ein bisschen Chaos oder so ein bisschen Rock'n'Roll. Und das ist, glaube ich, bei Events ganz normal. Das muss man auch wissen und das muss man auch können und auch abkönnen, dass es einfach manchmal nicht so durchgeplant ist, dass sich Sachen schnell verändern, dass der Kunde noch irgendwelche Wünsche hat, dass es teilweise einfach Situationen gibt, die sind gar nicht in den Händen von vielen Leuten. Und damit muss man umgehen können und halt auch so ein bisschen mit, ja, sich adaptieren, sich anpassen mit allem, mit dem Reisen, mit dem Essen. Es gibt vielleicht nicht, hier gibt es sehr, sehr gutes Essen und es gab jeden Tag Essen, aber manchmal gibt es bei Events nicht so gutes Essen oder kein Essen. Da muss man dann alles irgendwie mitdenken und mitplanen. Aber wenn man das kann oder wenn einen das keine Sorge bereitet, dann sind es immer die coolsten Events, weil man lernt so viele Leute kennen. Ich habe so viele Leute kennengelernt hier. Dann hat man irgendwie so einen Highlight-Moment, aber man hat dann auch direkt danach das Gefühl, irgendwie was geschafft zu haben. Man ist oft irgendwie weit weg und kann einfach andere Kulturen kennenlernen und andere Sitten. Und man hat einfach so ein, man geht in ein Land rein mit irgendwie einer Aufgabe. Wenn man nur irgendwo hingeht, einfach nur als Touristin, dann ist es einfach was anderes vom Gefühl her. Und hier hergekommen zu sein mit einer Aufgabe, fand ich einfach total toll und würde ich jederzeit wieder machen, auf jeden Fall. Und ich fliege wieder zurück morgen Abend, also ich habe morgen den Tag hier noch, dann lande ich Montag früh in Hamburg wieder, dann bin ich die Woche in Hamburg und dann ist es wirklich die allerletzte Vorbereitungswoche für die WM, denn nächste Woche fahre ich zur WM. Also ich habe jetzt noch eine Woche genau, ich fahre wahrscheinlich am Sonntag zur WM, das heißt genau in einer Woche bei der nächsten Folge Zirkus Hotline ist es dann ein Tag vor der WM. Dann werde ich euch erzählen, was ich morgen noch gemacht habe und wie meine Woche so war in Hamburg mit meiner letzten Vorbereitung. Und dann sind wir schon bei der WM. Ah, und das wollte ich euch noch erzählen. Das passt zwar jetzt nicht so ganz zu dem Thema rein, aber es passt trotzdem in die Aktualität. Ich weiß, dass einige von euch zur WM kommen werden. Die Sier- und Rhönrad-WM ist vom 1. bis zum 4. Juli in Göttingen in Deutschland. Link ist verlinkt in den Shownotes. Da kann man kommen, da kann man zugucken. Ich bin dran am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Wahrscheinlich am Samstag. Der wichtigste Tag für mich ist der Donnerstag, dann gefolgt vom Samstag, dann gefolgt vom Freitag. Es gibt alles auch Livestreams, aber man kann nach vor Ort kommen. Und für Leute, die vor Ort kommen, deswegen diese große Ansage, für Leute, die vor Ort kommen, wenn ihr kommt, um mich zu supporten, dann tragt etwas Rotes, ein rotes Kleidungsstück, einen roten Pullover, ein rotes Kleid, eine rote Hose, eine rote Fahne von mir aus, irgendwas Rotes, damit ich euch sehen kann und erkennen kann, dass ihr für mich da seid. Und dann natürlich ganz wichtig, macht richtig Fettstimmung. Ne? Also die Stimmung in der Halle ist die halbe Miete. Das gibt mir Energie, das gibt den Kampfrichtern ein gutes Gefühl und es macht euch mehr Spaß. Ist einfach ein Win-Win-Win. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute von euch kommen. Ich hoffe, dass es einige sind. Ich weiß, dass einige Leute Tickets gekauft haben. Ich weiß aber nicht, wie viele. Wenn wir uns dort sehen, können wir auf jeden Fall Fotos machen. Wenn ich an Wettkampftagen, immer am besten nach dem Wettkampf, aber an anderen Tagen, jederzeit, wenn ihr mich seht, einfach ansprechen. Wir können auf jeden Fall Fotos machen. Ich möchte auf jeden Fall, dass es auch so ein Event wird, wo man sich sehen kann, sich austauschen kann. Und ich freue mich riesig darauf. Also ich glaube, das wird wirklich, wirklich toll. Und ja, deswegen jetzt noch eine letzte Woche Vorbereitung dafür. Und dann hoffe ich, dass wir uns dort treffen, bei den Weltmeisterschaften, nachdem ich hier meinen letzten Trip hatte in Ghana. Was für ein Leben! Ist es nicht crazy, dass ich noch vor eineinhalb Wochen war ich noch in Paris. Und jetzt bin ich halt mal in Ghana und dann bin ich bei den Weltmeisterschaften. Und manchmal komme ich selber gar nicht hinterher mit den ganzen Sachen, die abgehen. Aber es fühlt sich einfach toll an. Es fühlt sich wieder toll an. Es fühlt sich irgendwie so an, wie wenn ich genau da bin, wo ich gerade sein muss. Dass ich irgendwie, Dinge fühlen sich wieder leichter an, irgendwie flowy und wie es sich gehört. Und das tut wirklich sehr, sehr gut und es ist wirklich sehr, sehr schön. Und das ist dann wahrscheinlich auch mein Endwort für heute. Es ist spät. Ich muss dringend ins Bett. Und ich werde das jetzt aber noch schnell schneiden und hochladen, damit ich natürlich keine Folge verpasse. Denn hey, Zirkus Hotline ist schon Vibe, ne? Ich habe mich auch den ganzen Tag heute gefreut, euch davon zu erzählen, dass ich hier bin. Ich habe es ja auf Social Media noch gar nicht so richtig erzählt, nur so ganz angeteasert. Und ich dachte, jetzt droppe ich das einfach mal, dass ich in Ghana bin, in Zirkus Hotline. Bisschen exklusive Information hier. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann!